Ich möchte heute ganz gerne fortfahren mit einem Gedanken, den Rüdiger Dahlke schon aufgegriffen hat, nämlich eine Betrachtung der Zeit, die ein ganz wichtiges Moment in unserem Leben darstellt. Über Zeit und Raum definiert sich letzten Endes alles im Leben. Und wir haben hier die schöne Situation, uns Zeit nehmen zu können. Erst einmal rein quantitativ betrachtet, haben wir viel, viel Zeit und eigentlich wenig zu tun in diesem Seminar. Dadurch wird uns auch über die Erfahrung hier oder kann uns sehr bewusst werden, dass die Betrachtung der Zeit in quantitativer Hinsicht alleine nicht ausreicht, sondern dass wir noch ein anderes Moment in der Zeit betrachten lernen müssen, nämlich Zeitqualität. Durch den Einfluss der Naturwissenschaft ist es in bewundernswerter Art gelungen, Zeit quantitativ sehr exakt zu bestimmen. Wir haben heute Atomuhren, die mit einer Exaktheit Zeit metrisch quantitativ messen, das in Jahrtausenden von Jahren nur wenige Sekunden vor oder nach gehen. Also da sind wir, und das ist eine Errungenschaft der aristotelischen Denkweise, die sehr bewundernswert ist, da sind wir sehr weit gekommen. Was darüber etwas in Vergangenheit, in Vergessenheit geraten ist, das ist, dass Zeit diesen anderen Aspekt hat, der für unser Leben mindestens ebenso wichtig ist, nämlich Zeitqualität. Wir wissen, eine Minute besteht aus 60 Sekunden und eine Stunde aus 60 Minuten. Aber das sagt uns doch relativ wenig über unsere Befindlichkeit in diesem Raster der Zeitquantität aus. Und das ist etwas, was wir hier ganz besonders spüren können. Jedes Mal 25 Minuten sitzen, quantitativ. Und doch vielleicht jedes Mal zumindest die Chance einer völlig anderen Zeitqualitätserfahrung. Die alten Griechen hatten zwei Begriffe für Zeit. Einen für die Zeit im quantitativen Sinn, Chronos, daher stammt heute noch unser Chronometer, der mit aberwitziger Genauigkeit zu messen in der Lage ist, in der heutigen Zeit. Und auf der anderen Seite, ebenso gängig in der Umgangssprache und ebenso wichtig, den Kairos. Im alten Griechenland sprach man von Kairos, wenn das ist heute, wenn Sie ein altgriechisches Lexikon aufschlagen, manchmal vielleicht auch noch ein bisschen vordergründig übersetzt. Dort heißt es die günstige Stunde. Also Günstigkeit im Sinne von einer bestimmten angenehmen Zeitqualität. Was damit eigentlich gemeint ist, ist die Situationsadäquatheit innerhalb eines Zeitrahmens. Wenn ich mich adäquat verhalte innerhalb des gesetzten Zeitrahmens, dann entsteht für mich ein günstiger Moment, eine günstige Stunde, eine angenehme Zeitqualität. Man kann Zeitqualität ebenso wie man Zeitquantität messen kann, auch messen. Das Messinstrument dafür wäre über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt. Astrologie, nicht im vulgären Sinne. Es sind ja sehr viele sinnvolle Systeme durch eine Entartung in vulgäre Formen ihrer Schönheit beraubt worden, ihrer Wichtigkeit. Ursprünglich versucht Astrologie durch Beschreibung von Umständen Zeitqualität zu erfassen. Das tun wir ja auch im Leben. Wir beschreiben, dass die Umstände bei der Geburt eines Menschen der ein schwieriges soziales Milieu hineingeboren worden ist, schlecht bedenklich sind, den Start für diesen Menschen erschweren. Und keiner von uns würde daran zweifeln, dass das Sinn macht, Zeitqualität durch die unmittelbar uns umgebenden Umstände zu beschreiben. Ungünstige Umstände verursachen eine ungünstige Zeitqualität. Die Astrologie greift dabei nicht auf die unmittelbaren, uns naheliegenden Umstände, sondern auf die großen kosmologischen Umstände zurück. Beschreibt durch die Konstellation der göttlichen Ordnung, wie sie Ausdruck findet im gestirnten Himmel, die Situation, in der ein Mensch beispielsweise startet, oder in der wir ein Vorhaben beginnen, und sagt dann, die Zeitqualität für den Start dieses Vorhabens ist günstiger oder ungünstig. Wir hätten also da ein schönes Messinstrument für die Zeitqualität in der Betrachtungsweise der Astrologie, wenn wir uns mit diesem Thema befassen. Und trotzdem kann die Beschreibung der Umstände im kleineren Sinn, im Sinn des Milieus, in dem etwas stattfindet, oder im großen kosmologischen Milieu, alleine, dass wir das, was wir als Zeitqualität erfahren, nicht hinreichend beschreiben. Denn wir wissen, es gibt Menschen mit nahezu identischen Horoskopen und auch einer subjektiv ganz anderen Lebenserfahrung. Es gibt Menschen, die in einer schrecklichen sozialen Situation gestartet sind und die trotzdem in dieser Situation durch ihre Haltung zu dieser Situation ein für sie gar nicht so schreckliches Leben führen, sondern vielleicht sogar ein sehr entspanntes Leben, eine hohe Zeitqualität erleben in einer Situation, die eigentlich, was die Umstände angeht, schrecklich wäre. Also scheint es da noch eine andere Dimension zu geben, die für Zeitqualität sehr wichtig ist. Nämlich, wie schon erwähnt, unsere Einstellung, unsere Haltung zu dem, was ist. Das hat unser gemeinsamer Alchemielehrer, Dr. Dahlke und mir, Frater Albertus, wohl gemeint, als er uns so als Einstimmung in den Tag hinein, als eines der vielen Mottos, was er uns gegeben hat. Wir waren ja eigentlich nur scharf, laborantische Arbeit zu machen, möglichst effizient, schnell, wie das sonst in unserer Welt ja auch üblich ist, zu Ergebnissen zu kommen. Und er hatte mit unendlicher Geduld uns immer wieder als Einstimmung für den Tag ein Motto für den Tag gegeben. Eines dieser Mottos hieß: So wie es ist, so ist es. Hat mir damals gar nichts gesagt. Ich dachte, was soll das, so wie es ist, so ist es. Lass uns Pflanzen pflücken gehen, lass uns ins Labor gehen, lass uns laborantische Arbeit tun, damit wir zu Ergebnissen kommen. Wenn man diesen Satz, so wie es ist, so ist es, mit dem Herzen versteht und annehmen kann, entsteht Zeitqualität. Es hat damit zu tun, wenn man diesen Satz mit dem Herzen versteht, dass man begreift, es gibt Situationen, da kann das kleine Ich nicht mit seinem Willen irgendetwas ändern. Da ist die Situation vielleicht auch zum Beispiel astrologisch gemessen ganz furchtbar. Man würde einen Menschen bemitleiden, in so einer Konstellation ein bestimmtes Vorhaben zu starten. Vielleicht sogar das Vorhaben seines Lebens mit dem ersten Atemzug in dieser Konstellation anzutreten. Und doch führt die Widerstandslosigkeit, ein ganz wichtiger Grundzug einer meditativen Haltung zum Leben, die Toleranz und Akzeptanz der Situation, wie sie nun einmal ist, zu einer ganz anderen subjektiven Erfahrung. Ich spüre plötzlich, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, weil ich mich füge. habe ja schon mehrfach erwähnt, dass Meditation nichts mit einer bestimmten Sitzhaltung oder Position zu tun hat. Wir nehmen bestimmte Haltungen in Zazen, in der Sitzmeditation, in der Stehmeditation, in der bewegten Meditation des Tai Chi ein, weil diese Formen uns dabei helfen, in einen bestimmten Bewusstseinszustand hineinzufinden. Die Formen sind Transportmittel und Hilfestellung für den Bewusstseinszustand. Eigentlich geht es um einen Bewusstseinszustand. Um einen Bewusstseinszustand, den jemand, der offensichtlich sehr lange meditiert hatte und viel Erfahrung damit hat, mal so beschrieben hat, dass er gesagt hat, es ist das Bewusstsein, dass es kein Bedürfnis mehr gibt, irgendetwas zu ändern. Ohne dass damit wohlgemeint ein statischer Zustand gemeint ist. Denn Leben ist ja in ständigem Fluss, in ständiger Veränderung. Also heißt dieses, ich nehme die Situation an und ich will nichts ändern, es ist alles in Ordnung, wie es ist, in göttlicher Ordnung, so wie es ist. Heißt, ich gehe fließend mit der Veränderung des Lebens mit und immer wieder adaptiere ich mich, füge mich in die neu gefügte Situation. Widerstandslosigkeit ist ein ganz wesentliches Merkmal eines meditativen Bewusstseinszustands. Nicht zu verwechseln mit einem rückgratlosen Mimikry, einfach mitmachen. Was meint das nicht? Aber es meint die Akzeptanz des Daseins. Das Einzige, was heilen kann in dieser Welt, ist Liebe. Das einzige wirkliche Heilmittel, trockener formuliert, Akzeptanz. Wenn ich eine Situation liebe, wenn ich eine Situation akzeptiere, so wie sie ist, dann verwandelt sie sich. Sie erinnern sich vielleicht an den Vortrag aus dem letzten Kurs, wo ich diese Stufen des Bewusstseins beschrieben habe, wo man sagen könnte, ab der frühestens vierten Stufe beginnt meditatives Bewusstsein. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Stufen. Erste Stufe, bezogen auf das Sitzen beispielsweise, gleich an einem praktischen Beispiel. Ich muss sitzen. Es ist wieder 8 Uhr antreten. Ich muss hier sitzen. Viel Widerstand. Wie wir ihn ja jetzt auch am Anfang, in den ersten Tagen, körperlich, in Kreislaufproblemen, in muskulären Problemen, in was auch immer finden, viel Widerstand. Ich muss sitzen. Harte Pflichterfüllung. Zweite Stufe. Ich will sitzen. Ich will es einfach probieren. Ich stelle mich der Sache freiwillig, nicht als Opfer. Ich probiere es, ich bringe mich ein. Im edlen, achtfältigen Weg der Befreiung vom Leid aus buddhistischer Sicht ist dieser Wille, die rechte Anstrengung, ein ganz wichtiger Faktor. Ich will. Immer noch nicht sehr meditativ. Dritte Stufe. Ich kann. Ich kann sitzen. Durch mein willentliches Einbringen, durch immer wiederholende Versuche, erlebe ich, dass ich mit der Situation einigermaßen zurechtkomme. Ich kann. Und jetzt wird es schon ein bisschen meditativ in der vierten Stufe. Und wenn wir uns ehrlich fragen, wie geht es uns hier im Kurs? In den vielen Kursen, die Sie schon gemacht haben, dann wird es schon ein seltenerer Zustand sein, wo Sie ganz ehrlich von sich behaupten dürfen, es ist ein, ich darf jetzt sitzen. Ich darf. Relativ widerstandslos. So dass wenn einmal so ein Sitzen gelingt und man kommt mal in diesen Zustand, wo man den Körper kaum mehr spürt, wo man sitzt wie in einer Papiertüte, wo der Atem völlig reibungslos. Leid wird ja sehr viel definierbar im Leben, durch Reibung im Leben. Sehr reibungsintensives Leben bringt viel Schmerz. Wo der Atem fast reibungslos fließt, kein rauer Atem, sanft, tief, von selbst, es atmet mich. Wo Sie sagen, hoffentlich kommt es jetzt nicht bald. Hoffentlich kommt die Glocke, auf die Sie sonst sehnlichst gewartet haben, weil die Knieschmerzen ins Kreuz in weh getan hat. Hoffentlich kommt sie jetzt nicht. jetzt darf ich sitzen. Wunderbarer Zustand. Ich will eigentlich gar nicht, dass er aufhört. Und da ist auch schon wieder Verhaftung, Beginn von Leid, was wir festhalten wollen, wird schal, weil Leben sich verändert. Sie können auch glückliche Zustände nicht festhalten. Eine Form des Anhaftens. Also, Sie dürfen so lange gut sitzen, bis der Gong kommt und dann aus. So wie es ist, so ist es. Nächste Stufe, und jetzt beginnt es wirklich meditativ zu werden, weil das Ich eine immer kleinere Rolle spielt. Dieses kleine Ego, was immer meint in seinen Vorstellungen, es wüsste, was gut und was schlecht ist. Jetzt heißt es, es sitzt. Es sitzt ganz einfach. Das Ich beginnt zu verschwinden. Es sitzt. So wie es will und mag. Es atmet mich. Ganz wie es will und mag. Keine Vorstellung vom dreifältigen Yogi-Atmen. Bauchatmung, Brustatmung, verlängerter Zen-Atmen, keulenförmiger Atmen. Gar keine Vorstellung mehr. Es atmet mich. Ganz wie es will und mag. Und es sitzt. Noch eine Stufe höher. Alles ist Sitzen. Es gibt nichts als Sitzen jetzt. Raum und Zeit sind erfüllt von Sitzen. Alles ist Sitzen. Und letzten Endes, in der letzten Stufe, verschwindet sogar das Sitzen, weil auch das wäre noch eine Begrenzung für den Geist. Der möchte ja ganz frei werden. Alles ist. Alles ist. So wie es ist. Eine siebenfältige Skala, in der Widerstand dem Leben gegenüber, illustriert am Sitzen, schwindet. Schwindet immer mehr. Und am Schluss ist der reine meditative Zustand, das Einverstandensein mit dem, was ist. Ich liebe das Leben, wie es jetzt ist. Ich liebe es mit meinen Kreislaufproblemen. Ich liebe es mit meinen Knieschmerzen. Ich nehme es an. So wie wir uns ja alle auch wünschen, diese Form von Liebe selbst zu bekommen. Wir sind ja sehr liebeshungrige Lebewesen. Ich hatte Ihnen gesagt, diese Ernährungsstufen, da kommt noch über den Atem, über die Unverzichtbarkeit des Atems, käme die Liebe. Wir brauchen alle so sehnlichst Liebe. Und wir wünschen uns ja auch diese konditionslose Liebe, die nicht von Bedingungen abhängig ist. Wenn du das machst, wenn du so und so bist, dann toleriere ich dich. Und eigentlich wünschen wir uns das, was oft in diesem ein bisschen klischeehaften Mutterliebe ist ja auch nicht immer so. Aber so mit dem Begriff der Mutterliebe. Sie liebt ihr Kind einfach, auch wenn es die Windel voll hat, mit seinen ganzen Problemen. Du bist mein Kind. Du bist gut, wie du bist. Du musst nichts tun, damit ich dich liebe. Du bist einfach so, wie du bist, liebenswert. Das wünschen wir uns. Und Maharishi hat mal gesagt, der große transzendentale Meditationsmeister, auf die Frage eines Schülers, wie er gesagt hat, ich wünsche mir, so geliebt zu werden. Gib mir bitte einen Tipp, wie ich diese Liebe bekomme. Hat Maharishi gesagt, das ist doch ganz einfach. Logisch schon ganz einfach. Sei sie, dann hast du sie. In diesem Augenblick, wo du sie bist, hast du sie. Nicht den Schnabel aufsperren wie ein kleiner Spatz, wie ein Kind, den Liebeswurm rein, bitte. Bitte gebt mir. Ich will haben. Sondern sei sie. Versuche, auch wenn es schwerfällt, immer wieder reinzufinden in diese bedingungslose Akzeptanz der Situation, wie sie jetzt ist. Dann hast du sie. Dann bist du im Zustand. Dann fehlt dir nichts. Dann ist Einverstandensein da. Und ich weiß, es ist vielleicht auch gerade jetzt am zweiten Fastentag schon fast sadistisch, wenn ich Ihnen solche Ziele gebe, wo wir ringen mit den Anfangswiderständen. Und trotzdem müssen wir ja eine Perspektive haben. Ein Mensch, der ohne Perspektive alles das ja zu ertragen bereit ist, was Sie ja in diesem Kurs mitmachen. Eine Woche Fasten, nur Wasser, nur Tee. Eine Woche kaum Information bekommen, bis auf diese ganz wenigen wichtigen Brocken für über die Meditation oder übers Fasten. Nur mit sich auskommen müssen, mit den eigenen scheinbar unlösbaren Problemen da sitzen und sie aushalten müssen. In der Stille werden sie uns ja sehr bewusst. Wenn wir zu uns kommen, dann finden wir natürlich alles das in unserem Leben, was noch nicht so Einverstandenheit bekommt von uns. Das ist also eine sehr harte Woche hier. Aber vielleicht hilft es Ihnen ein bisschen, quälen Sie sich nicht mit diesen fernen Idealen. Deswegen habe ich in der letzten Zeit ja auch im Gegensatz zu früheren Kursen gar nicht mehr von so Themen wie Erleuchtung gesprochen. Jetzt geht es einfach erstmal darum, dass wir hier sitzen und tief durchatmen, spüren, unsere Knie brauchen Liebe, unsere Wirbelsäule braucht Liebe. Und wir geben sie ihnen, indem wir sie sein lassen, so wie sie jetzt sind. Nicht von ihnen verlangen, dass sie ideal sind, dass die Knie jetzt schon ganz locker sind, dass das Kreuz nicht wehtut. Sie sind, wie sie sind. So wie es ist, so ist es. Kein Vergleichen mehr. Keine Alternativen. Keine Verzweiflung, die durch diesen Verstand so schnell entsteht, der hier als vergleichendes Instrument immer auch eine Alternative hätte zu dem, was jetzt ist. Jetzt ist es ganz einfach so. Und wenn Sie immer wieder versuchen, dieses kleine Ich zu schulen, indem Sie es in diesen harten Rahmen einpassen, dann verliert es seine schroffen Eigenart. Es hat hier eh keine Chance. Es hat schon eine Chance. Sie können abreisen und sagen, bei so einem Unsinn mache ich nicht mit. Dann hat Ihr Ego gesiegt. Man hat das kleine Ich recht behalten und Sie werden viele Gründe finden, um das, was wir hier machen, ganz vernünftige Gründe, für absoluten Unsinn zu achten. Und die meisten Menschen draußen werden Ihnen recht geben. Du zahlst noch Geld dafür. Eine Woche, 8-mal am Tag am Boden sitzen, kaum Information, nichts zu essen. Bist du verrückt? Die Vernunft findet immer einen Grund, sich nicht stellen zu müssen dem Leben. Aber das ist das Harte am Leben. Das Leben hat einen längeren Atem. Es kommt immer wieder auf Sie zu, stellt Sie immer wieder vor Prüfungen. Immer wieder kommen wir in Situationen der Aussichtslosigkeit. Keine Aussichten mehr draußen. Nicht erst, wenn Sie Krebsdiagnose haben oder irgendetwas. Plötzlich keine Aussichten mehr. Und dann beginnt der Mensch, leider erst dann, die Augen zu schließen, nicht mehr zu gaffen in die Welt, sie nach innen zu richten und dann Einsichten zu finden, bis er ganz einsichtig geworden ist. Warum brauchen wir immer den harten Weg? Vorbeugen, sagt schon der Volksmund, ist besser als heilen. Sie beugen hier Ihr Kreuz eine Woche lang hart. Das ist uns im Frühjahrskurs besonders bewusst, wo wir in der Karwoche hier meditieren. In Christi Nachfolge unser Kreuz tragen eine Woche. Aber es ist jetzt nicht weniger intensiv. Ich möchte Ihnen deshalb viel Mut machen, dass Sie an dieser Qualität der Zeit hier arbeiten. Entdecken, sitzen ist nicht gleich sitzen. 25 Minuten sind nicht gleich 25 Minuten. was ich hier laufen lasse, wenn diese feinen Brocken kommen, das ist ja quantitative Zeit. Bing, alle 3 Minuten. Um sie aus der abschweifenden Gedankenwanderung zurückzuhalten. Aber Sie werden merken, es gibt 25 Minuten, die sind Seligkeit, weil es mir gelingt, ganz loszulassen, mich völlig konditionslos einzubringen in das, was ist. Einfach nur sitzen, sonst nichts. Und dieses Bewusstsein zu schulen, dass nicht die äußeren Umstände ursächlich für unser Leid im Leben sind, sondern nur unsere Haltung dazu. Das ist Aufgabe, Mitaufgabe dieses Kurses. Denn dann werden Sie feststellen, dass draußen auch mal die Umstände so knallhart sind, wie Sie es vielleicht jetzt hier erfahren in diesem Seminar. Und dass Sie sagen, kenne ich. Ich habe es durchgesessen. Und ich habe es sogar manchmal hingekriegt, trotz der Schwierigkeit, nicht nur im Sitzen, sondern dann auch in der Situation, in der konkreten, durch meine Haltung es zu lösen. Die Umstände haben sich nicht geändert. Aber ich habe sie anders empfunden, weil ich mich anders ihnen gegenüber eingestellt habe. Und da wünsche ich Ihnen viel, viel Freude jetzt an der kommenden Bewegungsmeditation. Wieder eine ganz schöne Möglichkeit, sich in dieser Form der Flexibilität auch zu üben, der Anpassung an das Fließen des Lebens, wenn Sie in diese wunderschönen fließenden Bewegungen des Tai Chi und des Qigong mit der Claudia reinfinden. Dazu brauchen wir einen leeren Raum und ein leeres Bewusstsein. Keine Vorstellung von dem, was kommt. Einfach nur sich einlassen auf das, was ist. Also bitte räumen Sie Ihre Sachen weg, bevor Sie den Raum verlassen. Und heute ist vielleicht noch für die Erinnerung wichtig, immer an den geraden Tagen, an denen, wo ich rede, Gruppe 2 dran, an den ungeraden Gruppe 1. Also heute nicht, wie es auf dem Plan steht, die Gruppe 1 als erste, sondern den ganzen Tag die Gruppe 2 als erste. Machen wir Gerechtigkeit für die Lichtverhältnisse, dass sich keiner benachteiligt fühlt.